Who Day, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals Fans Germany.
Wunderschöne gute Tageszeit. Hallo, frohes Neues und willkommen im German Jungle Podcast. Ich bin's, euer Steven. Ich hab den Thomas im Schlepptau. Hallo, Thomas.
Playoffs?
Playoffs? Richtig.
Unsere Gebete wurden erhört.
Das Jahr geht gut los, sagen wir es mal so. Ja, wir hoffen natürlich, dass ihr auch gut ins neue Jahr gekommen seid. Alles ist unter Dach und Fach und ihr konntet euch beruht gestern über unseren ersten Playoff-Einzug seit langer Zeit freuen. Playoffs und was ja noch krasser ist, AFC North Champs.
Keiner, also selbst wir hätten niemals darauf gewettet, dass das dieses Jahr schon passiert. Unglaublich. Vor allen Dingen gegen den Super Bowl Contender aus der AFC.
Ja. Ich hab heute zum Spaß mal meine alte Preview vom Sommer ausgepackt und nochmal angeguckt. Also da habe ich gemeint, wenn absolut alles im optimalsten Fall läuft und wenn man ein bisschen träumen darf, dann sind wir da, wo wir jetzt in der Realität aufstehen. Nämlich ganz oben in der AFC North. Die Ravens haben verloren, deswegen ist es klar. Die Browns, die spielen heute Abend zwar nochmal.
Sind aber auch eliminiert.
Ja. Das heißt, nächste Woche geht's für das Team um nichts. Für jeden Einzelnen sieht es dann individuell wahrscheinlich etwas anders aus. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Thomas, so, Blutdruck ist wieder unten, die Nerven vielleicht wieder ein bisschen beruhigt.
Ich habe sogar noch fast das halbe Monday Night Football Game geguckt, damit meine Nerven sich beruhigen.
Ich hab gar kein Football mehr geschaut, sonst kann ich gar nicht mehr abschalten. Ich habe dann alles ausgemacht und.
Na, ich habe zum Glück noch frei, also deswegen konnte ich das noch gucken, aber es war.
Du hast meinen aufrichtigsten Neid, so ein bisschen und einen lieben Gruß an den Lappen, Erik. Also er ist noch in Lappland. Hoffen wir, dass er dort nicht eingefroren ist und dass wir ihn nächste Woche wieder zurück haben. Okay, aber jetzt hier, wir wollen ja mal ein bisschen beim Thema bleiben, das Spiel gestern. Thomas, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich hinterher in der Schweißpfütze standest, wie war das Spiel für dich? Was hast du davon mitgenommen?
Herzrasen,
Puls!
Ja, genau.
Puls. 180 Puls habe ich. Bald. Ja,
180 Puls habe ich gleich.
Das jetzt bräuchte man Erik, ne? Scheiße.
Ja, genau.
Wenn man einmal braucht.
Nein, also es war ein Auf und Ab der Gefühle. Ging ja auch nicht so optimal los für uns. Wenn KC 14-0 gegen dich führt, relativ früh im ersten Quarter, dann sieht man schon nicht optimistisch ins restliche Game. Aber das Ergebnis kennen wir. Wir haben gekämpft, wir haben gefightet, wir haben gut adjusted, besonders in der Defense. Und konnten KC mit 34-31 bezwingen.
Ja, ich meine, ganz zu Beginn des Spiels sah das ja noch wirklich ausgeglichen aus. Also Kansas City mit Ball angefangen, 5 Plays, 9 Yards Punt. Wir, 4 Plays, 9 Yards Punt. Und dann ging es halt so ein bisschen los. Ne? Dann hat Kansas City einen Zahn zugelegt und wir haben ganz schön alt ausgesehen. Also die haben wieder nur 7 Plays gebraucht. Also beziehungsweise, die hatten diesmal 7 Plays, waren 2 mehr, aber 40 Yards übers Feld runter marschiert.
Ja, haben natürlich auch Hilfe bekommen durch diese eine PI-Strafe. War für mich ein ganz schlechter Call. Trace, also ein Holding hätte ich noch akzeptiert, ein Defense Holding, aber Travis Kelce hat den Arm ausgestreckt, um Bates auf Abstand zu halten und Bates macht dann eine kleine Handbewegung und das wird dann jetzt zu PI. Harter Call, verstehe ich nicht ganz. Ja, aber das hat eben auch dazu geführt, dass man gleich so einen Sprung gemacht hat von 32 Yards.
Komm, dann adressieren wir doch direkt mal den Elefanten im Raum. Die Refs gestern, also ich habe sie als ziemlich kleinlich empfunden. Auf beiden Seiten, vielleicht hat es uns früher im Spiel ein bisschen mehr betroffen als später im Spiel. Bei Kansas City war es vielleicht umgekehrt. Ja, das habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut. Das ist jetzt gefühlt. Wie hast denn du die Refs gesehen?
Ja, die Crew wurde frisch zusammengestellt. Ich habe das jetzt nur während des laufenden Spiels mitbekommen. Das hatten da Romo und Jim Nance gesagt. Also es ist keine abgestimmte Crew. Ich fand in der die tiefen Schiedsrichter waren kleinlich, wie du schon sagtest, aber hier Umpire und Whitehead haben relativ viel durchgehen lassen. Das ist so mein Eindruck. Also ich habe da schon mal, also zumindest im Line-Bereich habe ich da einige Holding-Strafen gesehen, die nach meinem Empfinden hätten werden, gegen die Bengals gepfiffen werden müssen. Bestimmt gab es auch einige von unserer O-Line, sind mir jetzt aber nicht aufgefallen. Und dann die allerletzte Strafe, die uns das Reiten der First Down gebracht hat, fand ich schon ein bisschen zu hart nach persönlichem Empfinden. Ich will aber nicht meckern.
Aber kann man sagen, dass wenigstens eine Linie hatten, der man folgen konnte, oder war das immer so ein Würfelwurf, was du bekommen hast?
Ich würde sagen Würfelwurf. Also es war kein, also die gesamte Crew hatte keine Konstante.
Aber gut, ich meine, fürs erste Mal, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen kacke. Hoffen wir, dass es in Zukunft bei denen besser wird. Es war jetzt nicht verpfiffen, es war jetzt halt auch, sie sind aufgefallen und dann haben Refs in der Regel kein gutes Spiel.
Ja, genau. Also man muss es jetzt halt nehmen, wie es ist. Wir haben dieses Jahr wegen den Schiedsrichtern auch schon zwei Spiele verloren, kann man, wenn man es böse sagt. Ich sag dir, der Late Hit gegen die Jets, wo eigentlich jeder sagt, das war kein Late-Hit. Jetzt haben wir mal ein Spiel gehabt, wo da kritische Situationen für uns gepfiffen wurden, die in einer anderen Crew vielleicht nicht so gewesen wären. Was viele aber immer vergessen, der Faktor Mensch ist halt ein großer Fehler an sich in so einem System. Und wir wissen nicht, was die Schiedsrichter aus ihren Augenwinkel direkt gesehen haben. Und das ist ja genau das Entscheidende. Der Schiedsrichter hat einen ganz anderen Winkel auf die Situation, hat nicht 5 Kameraeinstellungen zur Verfügung. Da muss man auch mal 5 gerade sein lassen.
Und man muss auch dazu sagen, ich meine, Receiver und jetzt gerade Receiver lernen halt auch, eine DPI zu verkaufen. Macht nicht jeder Receiver natürlich. Es gibt welche, die kämpfen dann lieber um Bälle, weil gerade gegen Cornerbacks, wo sie sagen, die sind jetzt in der günstigeren Position oder die kommen wahrscheinlich eher an den Ball als ich. Da versucht man lieber nochmal ein bisschen nachzuhelfen oder zu schauspielen, dass man die Flagge auch zieht. Oder wenn er halt greift, dass man halt so dieses Touchen als wirklich als einen Ruck verkauft.
Genau, das ist aber auch schon das Gleiche wie manche Spieler, auch Quarterbacks besonders, die dann schon fast trainiert sind, sobald die Hand auch nur am Gesichtsgründer vorbeirutscht, dass sie den Kopf ruckartig in eine Seite bewegen. Die Spieler wissen, wann und wie sie welche Strafe kriegen. Es ist, ja, in der heutigen Zeit, wenn es um solche Millionenbeträge geht, ist ein legitimes Mittel. Aber ich glaube, jetzt back zur Basic wirst du da nicht mehr kommen.
Ja, und es ist von mir auch gar nicht irgendwie als Anschuldigung oder irgendwas, oder ich will es auch keinem unterstellen. Es wird gemacht, es wird auch auf allen Ebenen gemacht, da musst du nicht mal Profi sein. Es ist ein Teil des Spiels. Aber das würde ich nicht mehr, das war nicht mal ein Riesenfaktor in dem Spiel. Ich dachte so, in der ersten Halbzeit haben wir eher einen Big Plays von Kansas City gelitten. Der erste Touchdown-Drive, der hatte den 29-Yard-Pass auf Robinson. Nach dem Touchdown haben wir gepuntet. Dann gab es im nächsten Drive der Chiefs nochmal zwei Big Plays, einmal für 24 und 23 Yards, sogar Back-to-Back. Einmal zu Bell und einmal ist Gore gelaufen, genau. Und danach kam der Run von Gore, genau. Und ja, also da hat es keine Refs gebraucht.
Genau, also wir haben da uns selber das Leben schwer gemacht und dementsprechend haben wir dann auch Anfang zweites Quarter, Ende erstes Quarter mit 14-0 hinten. Und ja.
Da gab es ein paar Abstimmungsschwierigkeiten in der Defense, so wie ich das gesehen habe. Ich meine, dass die Offense, die kam nicht zum Laufen, ja, genau, aber...
Wir haben im ersten Quarter oder beziehungsweise in der ersten Halbzeit sehr viel Zone gespielt und die Übergaben der Spieler hat überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt nicht, deswegen gab es auch so viele Löcher. Wir haben auch sehr auf unseren Foreman-Rush vertraut. Wir konnten in der ersten Halbzeit noch kaum Druck auf Mahomes generieren und dann findet einer wie Mahomes immer die Löcher.
Und das hat mich eigentlich auch erstaunt, weil eigentlich haben die Chiefs ja zwei gute Tackle. Da verletzt sich beim Aufwärmen Orlando Brown, ihr Left Tackle am Bein, kann nicht spielen. Niang wechselt von Right Tackle auf Left, verletzt sich auch früh, war das im ersten Drive sogar? Ja, direkt im ersten Drive. Aber dafür hat die Line trotzdem, finde ich, gut gehalten. Ja, klar, Mahomes ist viel aus der Pocket rausgegangen, ist aber auch so, finde ich, sein natürlicher Spielstil.
Auch und wir haben, also zumindest war das mein Eindruck, wir haben immer in der Tiefe angegriffen. Also wir haben ihn wirklich contained, sodass wir sein Pocket-Movement zur Seite dadurch versucht haben einzugrenzen. Hat auch in der ersten Halbzeit so gut wie gar nicht geklappt. Ja, wir sind tief, haben tief attackiert. Also als Beispiel ähnlich, wie sie es bei Lamar Jackson gemacht haben im ersten Spiel dieses Jahr gegen Baltimore. Und ja, Mahomes hat da noch eine ganz andere Spielintelligenz und das hat er auch gezeigt, besonders in der ersten Halbzeit.
Ja, definitiv. Also dieses Improvisationstalent von ihm und natürlich dann kommt noch das Armtalent dazu und dass er ein paar gescheite Waffen hat. Das ist schon eine heftige Kombination. Also ich glaube auch zu dem Zeitpunkt waren wir alle darauf eingestellt, dass uns eine Abreibung blüht. Auch wenn es noch so Tweets und Kommentare liest, da waren einige hart gefrustet von euch. Ja, wie ging es dir da so? Hattest du das Spiel schon abgeschrieben oder hast du dir gedacht, ja, jetzt geht's erst richtig los?
Ja, also ich habe natürlich dran gedacht, ich kann mich noch dran erinnern, die letzte Marvin-Saison, da hatten wir ja auch einen relativ guten Saisonstart und dann wurde das Spiel gegen Kansas City ja rescheduled auf den Sunday Night. Und da kriegen wir mal so dermaßen die Hucke voll. Ich glaube, das war auf jeden Fall sowas wie Ende 30, Anfang 40 zu 7. Und ich hatte das auch schon befürchtet, dass sowas kommt. Aber wir hatten doch, bevor diese Zweifel aufkamen, relativ schnell die Antwort parat. Nämlich drei Plays nach dem, beziehungsweise zwei Offense-Plays nach dem Touchdown von den Chiefs.
Genau, also der zweite Chiefs-Touchdown-Drive, der hat ja 3,5 Minuten von der Uhr genommen. Und wir haben nicht so viel Zeit verschwendet. Wir haben 4 Plays in unter einer Minute hingelegt. 49 Sekunden, um genau zu sagen. Um genau zu sein. Und natürlich auch ein Big Play Alert. Burrow passt auf Chase. Chase rennt durch die Gesamt-Chiefs-Defense. Hatte was von Bo Jackson bei Tecmo Bowl, für diejenigen, die das Spiel noch kennen. 72 Yards zum Touchdown.
Das darf keiner Defense. Das ist so ein Play. Also er hatte ja zeitweise 5 Defense Backs um sich herum. Das darf dir nicht passieren. So aus allen verschiedenen Richtungen. Und er schafft es trotzdem, einmal den Turbo zu zünden und wegzulaufen. Das darf nicht passieren. Also selbst mich als Defense-Trainer, also ich würde, ja, das geht ohne Abendessen ins Bett, Männer. So. Also das war echt schlecht verteidigt. Das war gut vom Chase, aber es war jetzt nach meinem Empfinden nicht überragend, also jetzt mal aus Coaches Sicht, sondern einfach extrem schlecht verteidigt, keinen richtigen Engel, teilweise gefühlt auch gar kein Wille, ihn zu tackeln.
Das ist mir auch aufgefallen. Das war so ein bisschen wie, ja, so, ich sicher ab, geht hier hin. Ja, ne, also eher so wie jeder will ihn in Schach halten, aber keiner will hingehen, um ihn zu tackeln. Also das war so ja, nackte Panik ist vielleicht zu viel gesprochen, aber da waren sie vollkommen komplett kalt. Ja. Kalt erwischt. Ja, ich denke, ihr habt den Touchdown schon x-mal gesehen, deswegen brauchen wir jetzt da gar nicht so im Detail drauf einzugehen. Was man eine Sache mal sagen kann, wie ist denn das passiert, mal abgesehen davon, dass die Secondary um ihn herum stand? Also wie kann der so offen sein?
Ja, also sah aus, als wenn sie Zone gespielt haben. Da war Chase halt frei auf der First-Down-Markierung. So plus minus 2 Yards. Macht einen Cut nach innen und rennt wirklich von der Numbers über die Feldmitte zum Touchdown. Das darf dir nicht passieren. Bei einem Sideline-Run kann ich es noch irgendwie verstehen, dass du da einen schlechten Angle hast. Kommen wir ja später noch zu. Aber das darf durch die Mitte einfach nicht passieren. So, vom sicheren First Down zum mehr als sicheren Touchdown, das darf dir für 72 Yards
ja
nicht passieren. Darf nicht.
Oh, da ist mir was eingefallen, was der Brusi hier gesagt hatte mal in einem Interview. Und zwar, dass Chase, wenn er rennt, er sieht nicht schnell aus. Es sieht halt aus, als würde er irgendwo zügig hinlaufen, gehen oder sowas. Aber er ist mega schnell. Es irgendwie, das, was du siehst und was physikalisch da passiert, passt irgendwie nicht in meinen Kopf, finde ich. Also ich habe da ganz, ganz schwierige Probleme mit gehabt, zu kapieren, wie schnell er da unterwegs ist. Weil für mich sah es nicht schnell aus. Ich dachte mir, okay, kommt gleich, holt einer ein. Aber das war der 10. schnellste Play dieses Jahr.
Ja, also ich dachte auch zuerst, der Safety oder was weiß ich, der Defense Back, der dann von unten noch ins Bild geschossen hat, der nimmt ihn gleich weg. Aber auf jeden Fall dann rennt er auf einmal los und wird immer schneller. Also wie so ein Sprinter eigentlich. Nicht so die starke Anlaufgeschwindigkeit, aber die Endgeschwindigkeit, wie jetzt ein Usain Bolt, der dann aufgrund seiner Schrittlänge dann auch richtig Meter macht.
Wie so ein Eisschnellläufer kommt es mir vor. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung. Er packt irgendwie den Fuß nach vorne und dann gleitet er vorwärts, obwohl es nichts zum Gleiten gibt. Gras hat Widerstand oder AstroTurf. Egal. Die Physiker unter euch können mir das sicher erklären. ja, also wie wir schon gesagt haben, wir haben jetzt länger über den Drive gesprochen, als er eigentlich gedauert hat. Da kamen die Chiefs auch direkt zurück, haben sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, zwar auch 75 Yards, aber über 4 Minuten, haben 11 Plays gebraucht und ja, wir brauchen es eigentlich gar nicht sagen, wir hatten wieder ein Big Play dabei, ne?
Genau, aber das war eins der wenigen Male, wo wir Man Coverage gespielt haben in der ersten Halbzeit. Und ja, Mike Hilton gegen Mecole Hardman im Speed-Duell, das kann nichts werden. Ah ne, Von Bell, sorry. Ja. Also Mecole Hardman, auch einer der schnellsten Spieler der NFL, gegen einen Safety, das ist ein Mismatch, das wird rausgeholt. Sowas sieht ein Boyd, sag ich schon, sowas sieht ein Mahomes. Und ja, da kann ein
Bell
nichts machen.
Ja, aber Respekt, dass Ogunjobi den noch gekriegt hat.
Ja, aber vielleicht war das wieder so ein ein schlechter Zoom-Blitz. Ich weiß es nicht.
Ja. Also das war schon die längste Strecke, die er an dem Tag, an dem Stück gelaufen ist. ja, und ja gut, wie wir es schon gesagt haben, Williams bringt den Ball dann aus einem Yard Entfernung rein, nachdem sie dann sich zur Endzone vorgearbeitet hatten. Und dann stand es auch schon 21-7.
Genau.
Genau. Second Quarter. Diesmal haben wir uns Zeit gelassen. 5 Minuten, 75 Yards. 75 Yards ist sogar der Standard gewesen. Also, okay, einmal hatten wir 73. Aber 75 und 73, das war eine beliebte Zahl an dem Tag. Genau. Wir eigentlich ohne Big Plays, ja, mit 13 Spielzügen haben wir uns übers Feld durchgearbeitet, immer so 6, 7, 8 Yards, mal 9 gemacht.
Einmal auch 17,
beziehungsweise. Ja, genau.
Und dann wieder ein absurder Catch zum Touchdown von Chase.
Genau.
Das war der Toe-Track an der Sideline gegen Ward.
Ja,
also das war Zucker.
Ja, also brutale Körperbeherrschung. Wir brauchen Chase jetzt nicht noch mehr beweihräuchern. Am Ende ist er ein Schinken. Ja, Wahnsinn. Also zum Zungeschnalzen. Ein bisschen freut es mich, dass es hier in Deutschland im Free TV war, weil dann konnten mal auch andere sehen, was für ein Tier Chase ist. Aber es hat leider nichts geholfen. Ich habe trotzdem noch ein paar mit Sewell wäre es trotzdem besser Kommentare gelesen. Und dann habe ich das Internet für den Tag ausgemacht. Ja, die munterte Punktejagd ging dann auch weiter. Chiefs kam zurück, 11 Plays, rat mal wie viele Yards? 73, über, also 5,5 Minuten Zeit von der Uhr genommen. Haben sich ein bisschen reingearbeitet und dann gab es auch nochmal einen tiefen Pass, 27 Yards auf Pringle. Da war, glaube ich, Mike Thomas in Coverage.
Ja, der Safety Mike Thomas.
Der hat dann auch zu Fall gebracht.
Passiert. Das war ein guter Catch von Pringle, das war ein bisschen über den Kopf geworfen von Mahomes, aber Pringle macht sich da exzellent lang und pflückt die Kirsche noch runter und kannst du dich verteidigen als Defense Back. Das Wichtigste war, dass Thomas dann gleich zum Tackle dran war und
Genau, ich wollte sagen, ich wüsste nicht, was Thomas da hätte machen können gegen. Ich meine, jedes Team hat gute Player und die machen Plays. Manchmal kannst du es nicht verteidigen.
In diesem Spielzug haben wir mit 3 Safeties gespielt. Da war auch Bates auf dem Blitz. Und das war eben halt, wir haben da mal aggressiv gespielt und konnten es nicht verhindern, Druck zu generieren auf Mahomes.
Ja. Ich fand es ballsy, ein ballsier Call, Mahomes zu blitzen. Hätte fast funktioniert, aber ja gut, das aber damals in faulen Apfel gebissen in diesem Fall. Aber ja, Chiefs sind weiter das Feld runter marschiert. Wir haben sie zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich aufgehalten, deswegen war das fast unabwindbar, dass sie dann einen Touchdown machen.
Ja, dann kam der erste Dämpfer in unserer Aufholjagd. Wir haben wieder nochmal kurz vor Halbzeit den Ball bekommen und schaffen es nur in Anführungsstrichen zum Field Goal und könnten somit eigentlich das Quarter relativ gut beenden. Dann gab es nochmal den nächsten Schocker, der Kick-off-Return-Touchdown, der zum Glück zurückgenommen wurde.
Ja, aber beim Field Goal, da hatten wir auch so ein bisschen Glück. Da haben wir auch mit einer Penalty, da gab es ja nochmal eine DPI gegen Fenton. Gegen Fenton meine ich. Die uns ja auch nochmal einen First Down eingebracht hat.
Ja, das war aber eine richtige DPI. Die war voll und ganz korrekt.
Leider haben wir sie nicht zum Touchdown verwerten können, aber Punkte sind Punkte. Und wir haben ja dann zum Glück die Chiefs auch aus der Endzone raushalten können für 41 Sekunden und haben dann den Ball in der zweiten Hälfte bekommen. Und ich glaube, wir haben uns, ja, und ich denke mal, wir haben diese Saison gelernt, dass wir eher ein Team der zweiten Hälfte sind. sind dann furios aus der Kabine rausgekommen, 1,5 Minuten, wieder 75 Yards abgefackelt. Das ist, also, wer auch immer dieses Drehbuch geschrieben hat, war faul. und haben wir heute Big Plays erwähnt? Burrow, tiefer Pass links auf Chase, 69 Yards, Touchdown.
Ja, vor allem das Schöne war, dabei war, das war so eine kleine Trap Coverage, ne? Show Cover 2. Und der Safety beißt auf die Outroute und macht damit den Weg frei für Chase und dann schön an der Sideline 70 Yards zum Touchdown.
Ja, also brutal. Aber jetzt mal, Thomas, jetzt mal saublöde Frage. Sind wir ein bisschen zu abhängig von Big Plays? Oder enforcen wir die einfach so stark, dass wir uns darauf verlassen können, dass ein Big Play irgendwann greifen wird?
Also zumindest bei diesem Touchdown, also der erste Touchdown von Chase,
das war Ding, eigentlich nicht als Big Play designed.
Nee, das war jetzt nicht designed, genau. Das meine ich auch nicht. Das war entweder großes Glück oder komplettes Unvermögen der Chiefs Defense, weil keiner darf, wenn er nach innen cuttet, einmal so diagonal übers Feld laufen zum Touchdown. Das zweite war ein Coverage Bust. Dadurch generierst du extra auch Big Plays, natürlich. Ja, wir sind Big Play abhängig, würde ich sagen. Aber dass die Big Plays so zum Touchdown werden, das ist nicht designed, das ist nicht gewollt, sondern wir versuchen damit übers Feld zu marschieren. Es gibt viele andere Offense, die das auch haben. Die Chiefs Offense ist auch sehr Big Play lastig mit Tyreek Hill, mit Travis Kelce, weil sie immer über 10, 15 Yards gut anspielbar sind. Die Buffalo Bills Offense ist sehr, sehr Big Play lastig gewesen, zumindest letztes Jahr. So, wir zeigen halt, dass wir eben ein Team sind, was schnell scoren kann, aber das, und da kommen wir auch gleich später zu, oder haben wir in anderen Spielen schon gezeigt, wir sind aber auch ein Team, was die Uhr verwalten kann. Mit Plays über das ganze Feld. Wir sind jetzt nicht extrem abhängig, dass wir mit einem Play, mit einem tiefen Pass den Touchdown erzwingen. Wir sind nicht im Madden-Mode.
Ja, dankeschön. das Spiel hat ja dann, das Spiel ist dann ein bisschen ruhiger geworden. Ich glaube, das war dann so der Punkt, wo die beiden Teams sich gegeneinander ausgeschnüffelt und Gegenmaßnahmen eingeleitet hat. Die Chiefs haben 26 Yards gemacht, gepuntet. Wir 41 Yards gepuntet. Dann wieder die Chiefs nach 44 Yards gepuntet. Ja, das war so. Wie würdest du die Phase bezeichnen? War das so ein, wo man sich gegenseitig versucht hat, ins Matt zu setzen? Oder hat man sich einfach ausgeschnüffelt und musste sich dann umstellen und das hat gedauert?
Also auf unserer Seite würde ich sagen, also auf unserer Defense-Seite würde ich sagen, wir haben ein Mittel gefunden, die Chiefs zu limitieren. Ja, also so eine klassische Bend-Bunt-Break-Technik, das sieht man ja auch an den Yards. Der erste Punt-Drive von den Chiefs war bei 26, der zweite bei 44 Yards. Wir haben sie kommen lassen, aber eben halt nichts Großes zu. Und ähnlich war es auch bei uns, uns hat einen Punt-Drive. Wir konnten den Ball bewegen, aber wir konnten nicht final so weit bewegen, dass wir es verwerten können.
Ja, aber was ich so generell den Eindruck hatte, dass wir ohnehin in der Defense sehr verstärkt darauf aus waren, keine tiefen Dinger zuzulassen. Wir haben trotzdem natürlich welche bekommen. Das ist unabweichlich gegen Mahomes. Aber wir hatten, ich meine, zum Beispiel jetzt einen Hill, war bis dahin nicht aufgefallen, beispielsweise. Aber
guck dir das an, in der zweiten Halbzeit war der letzte Pass von Mahomes 17 Yards. Ja, 17 Yards. Für manche ist das schon ein Big Play einmal, aber für mich jetzt noch nicht. Um 17 Yards bei 28 Plays, das ist nicht viel.
Okay, wie gesagt, wir hatten dann, es ging vor und zurück, wir haben ein paar Mal gepuntet, dass die Panther warm waren. Und dann haben wir Ende des dritten Quarters nochmal den Ball bekommen. An der eigenen 14 haben den 72 Yards das Feld runtergetragen in 4,5 Minuten. Und das ist heute so Thema des Tages. Big Plays hatten wir auch hier. Diesmal war es Higgins für 29 Yards. Nee, 39 Yards, Entschuldigung. Wahnsinns-Catch von Higgins.
Und Fenton wieder der Leitende. Also der hatte, oder beziehungsweise beide Cornerbacks hatten ja einen extrem bescheidenen Tag gestern von Casey. Und ja, dann finden wir zu guter Letzt Herrn Boyd in der Endzone. wide open.
Genau. Hat mich für Boyd gefreut.
Zur ersten Führung des Tages.
Ja, genau. Zum einen das, erste Führung des Tages. Hat man in der ersten Hälfte überhaupt nicht dran denken wollen. Oder sich gar nicht vorstellen können. Und dann vor allem auf Boyd, weil ich wird wahrscheinlich nicht mehr schapacken, seine 1000-Yard-Saison zu kriegen.
Sag niemals nie, ne?
Oh, da müsste jetzt schon was kommen. Er hatte gestern, Boyd hatte 36 Receiving Yards.
Oh, sind doch knapp unter 200.
ich weiß, bei wie viel Yards steht er jetzt?
800 irgendwas.
Ja, unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich.
Ich glaube, er wird es nehmen.
Ja, das denke ich auch.
Ja, Boyd fand ich gestern auch immens wichtig wieder. Führung, genau.
172 braucht er.
172, ach du Scheiße. ich würde jetzt nicht wirklich viel Geld draufsetzen, nein. So, genau. Wir hatten geführt, viertes Quarter und das Spiel wurde ruhiger. Es gab keine Touchdowns mehr. Die Chiefs konnten nochmal anschließen. Also auf 31-31.
Aber bevor wir das überspringen, ne? Der letzte Play-Call von Amarumo war grandios. Also da auf einmal dann diese Eier zu haben, eine True Man zu spielen und dann, ich glaube, 7 oder 8 Leute blitzen zu lassen.
Okay, ganz kurz. Du meinst den letzten Spielzug vom Kansas City Field Goal in der vierten. Okay, hol doch mal die Hörer noch mal ab, was genau da genau passiert ist.
Die Chiefs marschieren, wirklich marschieren, 12 Plays, 55 Yards übers Feld. Und bei auf Cincy's 4 und noch Dritter und 5 auf Cincy's 16 spielen wir gegen, ich weiß gar nicht, was für eine Formation das war, auf jeden Fall mit 7, also eine True Man, also eine reine Mannverteidigung ohne Hilfe over top vom Safety und blitzen mit mindestens 7 Leuten. Und das war das einzige Mal, dass man so unter Druck war, dass er unpräzise den Ball Richtung Outside angeworfen hat, dadurch incomplete, genau das, was du provoziert hast, genau das, was unsere Taktik oder Einstellung war, auch in der zweiten Halbzeit, Bend but not break. Und wirft den Ball wieder weg, sodass die wirklich zum Field Goal gezwungen waren, um das Spiel auszugleichen, um uns nicht irgendwie davonziehen zu lassen.
Ja, und auch Mahomes Gesichtsausdruck war zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr, sehr besorgt. Will jetzt nicht zu viel interpretieren, das hat auf mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass er nicht mehr so viel Hoffnung hatte oder dass er keine Antwort wusste. Aber dann kam ja unser letzter Drive des Spiels. Und für mich war das ein Meisterstück des Clock Managements. Und ja, Zach Taylor hat seine Cojones mal ordentlich aus der Hose hängen lassen.
Ja, aber warte erstmal ab. Also, du hast ja noch ein Play vergessen. Wir haben ja Chase noch mal ein paar Mal erwähnt. Oder muss auch in diesem Drive erwähnt werden. Dieser 30-Yard-Pass bei 3. und 27.
Genau. Aber selbst da. Oder wenn ich meine. Ja, aber da hast du jetzt aber was übersprungen. Weil, wir haben ja schon vorher, das war der Second and 8 an der 41. Mhm. Ich meine, Chase, klar. Auch wieder 35 Yards Ding gegen Ward war ich weiß gar nicht, was ich sage. Irgendwie, wie beschreibst du Chase jetzt eigentlich noch? Ich glaube irgendwie, ja, ich habe gefühlt, also, ja, Chase hat 35 Yard Pass gemacht bei Gleichstand im gegen den amtierenden AFC Champion. Im letzten Viertel, im letzten Drive. Rookie. Kann man mal machen.
Ja, und dann eben halt dieser 30-Yard-Pass bei dritten und 27. Auch mit was für einer Coolness Burrow da einfach Chase anvisiert. Und der grabt das Ding einfach runter.
Vor allem, wie es dazu kam, das macht es ja noch mal krasser.
Ja.
Also wir hatten ja First Down, kriegen eine 10-Yard-Penalty, Holding gegen Sample. Also First and 20, kriegen einen 7-Yard-Sack, Second and 27, Pass Incomplete, Third and 27. Third and 27 ist normalerweise ein, okay, komm, wir versuchen noch ein paar Meter zu machen und
im Fico-Reif weiter zu bleiben.
Punten, Field Goal, was auch immer.
Kurzer Pass,
nope.
Draw Play. So was spielst du.
Ey, ohne Scheiß. Und ich weiß noch, ich habe einmal über Chase geflucht an diesem Tag, wo ich meine, halt das Ding nicht so. Weil er einfach mal mit einer Hand den Ball schön weit weg nach vorne vom Defender
vor allen Dingen, er hat
an der Seitenlinie.
Das war das Play davor.
Das stimmt.
Stimmt. Aber hätte er da das Ding eingesteckt und wäre weitergelaufen, wäre es ein Touchdown gewesen, weil er dachte, er wäre im Aus gewesen, nachdem er seine Füße gesetzt hatte. So, deswegen hat er auch mit dem Ball so rumgefuchtelt. Das sieht man wirklich auch in den Wiederholungen. Und hätte er da das Ding eingesackt und wäre losgelaufen, dann hättest du den nächsten 60-Yard-Touchdown gehabt.
Aber das wäre vielleicht sogar nicht von Vorteil gewesen, wenn er das gemacht hätte.
Nein. Kommen wir
vielleicht noch. Da kommen wir dann wahrscheinlich noch
jetzt, zu. Da kommen wir jetzt zu, weil.
Ja, gut, also wir haben noch ein bisschen Kleingemüse gemacht. Wir haben ein paar, genau. Wir haben uns mit Mühe und Not an die Goal-Line rangetastet.
Genau, also nach diesen 3. und 27 war es 1. und 10 an Caseys 11. 5 Yards waren vom Mixon. Alles klar, Uhr läuft. Dann clever gemacht, wieder Laufspielzug, zwar nur für 4 Yards, für 4 Yards, auf die 2-10 runtergebracht. So, auf 2-10 hoch, dann nimmt Casey das erste Timeout. Bumm. So, dann laufen wir für, läuft Mixon für ein Jahr zum First and Goal an KC's 1. So. Wer aufgepasst hat, 2-Minute-Warning, Zeit steht, KC 2 Timeouts. Sneak. Vollkommen richtige Entscheidung. Dings muss ein Timeout nehmen. Wieder Sneak. War ich schon persönlich ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, wie siehst du den zweiten Sneak von Burrow?
Ich bin der Meinung, die haben diese Sneaks absichtlich verhunzt. Absichtlich. Mit vollem Bewusstsein, nee, wir scoren nicht auf dem First Down, wir scoren nicht im Second Down. Wir nutzen die Minute, die wir da in dieser Zeit abziehen können, ziehen wir von der Uhr. Wir versuchen es erst im Third Down zu scoren.
Gehe ich mit. Also ich fand es auch nicht verkehrt. Ich fand es nur verkehrt, mit welchem Spieler. Ich hätte ihn mit Joe Mixon laufen lassen und dass er dann irgendwie so von unten in die O-Line reinfällt oder sowas, dass er ja nicht ist, um auch Burrow zu schützen. So, dann.
Nee, das würde ich nicht machen. Da hast du einen Handoff, da hast du wieder, da verlierst du wieder ein bisschen Sekunde. Da kann irgendein Defensive Tackle, kann vielleicht ein Pancake setzen, also einen Bullrush setzen, kann irgendwie noch einen Handoff stören. Das willst du nicht. Also, wenn du den Ball nicht übergeben musst, dann lässt du es. Und
ja.
Ich meine, letztendlich, er hätte auch genauso gut auf den Knie gehen können. Das wäre das Gleiche gewesen. Es wäre wahrscheinlich als Unsportlichkeit rübergekommen. Nehme ich mal stark an.
Ja, das mag sein. Auf jeden Fall kommt dann, geht das Spielzug wieder bei 1,46 los. Mixon läuft durch die Mitte für 0. Und dann haben wir bei laufender Uhrzeit den 4. Jeder von uns sagt, schießt das Field Goal. Jeder.
Ja. 58 Sekunden auf der Uhr.
Genau. Bei 58 Sekunden spielen wir aus, werfen einen Pass. So. Offense Holding, alles ist verloren. Und zum Glück hält auch der Cornerback. Und wir haben Offsetting Penalties. Problem, 8 Sekunden sind zwar von der Uhr. aber immer noch Vierter. Jetzt hätte mein Herz gesagt, schieß, egal was kommt, schieß.
Ja.
So, wir spielen wieder aus. Schlechter Pass auf Boyd von Burrow. Also es war kein guter Pass. Und das war wirklich für mich auch, wie gesagt, das, was ich vorhin schon sagte, der kritische Call. Strafe gegen KC. Illegal use of hands, hands to the face. Das ist wieder so Kategorie, kann man geben, muss man nicht. In dieser Situation natürlich game entscheidend, weil was bringt uns das? Ein neuen Versuch, vier neue Versuche, weil es ein automatischer erster Versuch ist bei half the distance to the goal. Und dann machen wir eigentlich alles richtig. Feierabend. Allen kommt drauf zum Knie, abknien, um zum Spiken. Das sind aber auch gute Stats, ne? Minus ein your rushing yard und ein Passversuch für null. Und dann kommt Shooter
McPherson. Genau, und McPherson kommt und macht das Ding durch die Gabel. Allen ist ja reingekommen, weil Burrow am Knie angeschlagen war. Nur, weil es da wohl ein paar Fragen gab. Es ist nicht das Knie, wo er operiert worden ist. Das andere. Und da hat er im Spiel gegen die Chargers einen Schlag bekommen. Das hat ihn jetzt die Saison immer wieder mal beschäftigt. Und
Prellung oder?
Da hat er wieder irgendwas Blödes bekommen und dann ging's los und da hat man ihn lieber sicherheitshalber vom Platz gerufen.
Ja, ist auch das richtig Beste, was du machen kannst. Ja, auf jeden Fall haben wir so das Spiel gewonnen.
Ja.
Glücklich, aber nicht unverdient.
Wer hat's gesagt? Nein, habe ich in der Form aber auch nicht gesehen. Also ich habe ja auch, ich war ja auch der Meinung, dass es kein Shootout wird, weil ich der Kansas City Chiefs Defense viel zugetraut habe. Und sie haben ein starkes Spiel gemacht. Also auch in der ersten Hälfte fand ich, haben sie ein gutes Spiel gemacht. Also weder ja, diese Big Plays haben denen so das Genick gebrochen, dass sie nichts machen konnten.
Aber das ist genau das, was wir aber auch schon gesagt haben vor dem Spiel, ne? Wir müssen die Cornerbacks attackieren und genau das haben wir gemacht. Wir haben das Defense Backfield attackiert und zwar vertikal und zwar häufig auch vertikal und zwar beide Cornerbacks sahen beschissen aus. Einmal Fenton und einmal Ward. Ich weiß jetzt nicht, ob das die erste Riege bei Kansas City ist oder nicht. Das war aber schon fast eine Blaupause. Wie kannst du KC schlagen in der Defense? Vertikales Passspiel.
Wobei wir aber auch Glück haben, dass Burrow in der Pocket so präsent ist und so sich gut bewegen kann mittlerweile, dass er diesen Druck, diesen ständigen Druck ausgehalten hat und dem auch entgehen konnte und Plays machen konnten. Weil ich würde mal sagen, wenn wir das Spiel vor 12 Monaten gespielt hätten, also mit dem Burrow von vor 12 Monaten, einem gesunden Burrow von vor 12 Monaten, das hätte noch anders ausgesehen.
Ja, aber da fehlt uns auch die Waffen dafür, ne? Higgins musste sich wirklich auch an die NFL gewöhnen. Die O-Line war noch schlechter oder deutlich schlechter, als sie jetzt ist. Wenn man jetzt bedenkt, wir hatten sie größtenteils dann doch im Laufe des Spiels unter Kontrolle, die D-Line. Wir hatten unsere Probleme mit dem Speed Rush, besonders Prince hatte die Probleme mit dem Speed Rush. Manche Übergaben haben nicht funktioniert. Das muss man aber auch sehen. Wir haben immer noch eine sehr junge O-Line dort stehen und dafür war es in Ordnung. Es war nicht gut, es war aber auch nicht grauenhaft.
Ja, so sehe ich das auch. Es war wieder ein Spiel, wo wir am Anfang getestet haben, wo man Gegner treffen kann. Wir haben uns testen lassen und dann haben wir spätestens in der Halbzeit dann eben so drastisch umgestellt, dass irgendwie, ich hatte es gefühlt in der zweiten Halbzeit, die Chiefs haben noch nicht wirklich so eine richtige Antwort, einen richtigen Plan, dass denen so das Spiel so entglitten ist. Zumindest offensiv.
Ja, genau. Aber besonders defensiv ist es denen ja entglitten, weil die haben sich wirklich auf ihre Front verlassen mit hin und wieder Blitzen, was gegen andere Teams extrem super funktioniert hat, besonders in den letzten 8 Wochen, wo sie ihre Siegesserie gelaufen sind. Gegen Burrow reicht manchmal deine super Front nicht. Da brauchst du eben halt die Cornerbacks, die es auch verteidigen können. Lang genug. Und natürlich, wenn jetzt nicht so wie gegen Chargers und Receiver, einfach die erste Halbzeit einfach nur aussetzen.
Ja, aber ich finde den Einbruch der Chiefs Offense eigentlich viel gewaltiger. Wenn du merkst, 28 Punkte in der ersten Halbzeit, 3 in der zweiten. Und die kamen sehr spät.
Ich sehe es eher andersrum. Ich sehe eher, unsere Defense wurde stärker und hat sich besser angepasst als die Chiefs uns. Also die Chiefs Offense unserer Defense. Wir sind haben mit der Halbzeit haben wir einen Wechsel verzogen von der Zone Coverage als Primärverteidigung zu einer primären Mannverteidigung. Dadurch haben wir zwar die kurzen Pässe, die Dump-Offs und sowas auf den Running Back gegeben, auch die Laufläufe gegeben, aber konnten sie immer rechtzeitig stoppen, sodass wir keine Big Plays generieren konnten. So, und das hat im Endeffekt den Ausschlag gegeben. Wir haben in der zweiten Halbzeit gestern sehr gut Man gespielt. Und man muss so eins dazu sagen, wir haben einen Tyreek Hill bei unter 50 Yards gelassen und ein Travis Kelce auch unter 50 Yards.
Ja, und das finde ich, das ist eigentlich so die stärkste Leistung, finde ich, in dem
genau.
Spiel.
Genau, Hill hat 6 für 40.
Genau das, diese Kombi.
Und diese Travis Kombi. Kelce war 5 für 25. Das ist, davon träumen andere Teams gerade, dass sie solche Stats gegen Tyreek Hill und Travis Kelce in gleichem Spiel haben. Weil meistens ist ja so, hat der eine ein bisschen weniger, explodiert der andere davon. Selbst Mecole Hardman hat einen Catch für 53 Yards.
Nee, das ist, wie du schon sagst, wir haben die tiefen Dinger vermieden. Klar, gut, sie haben uns einmal mit 52er gebissen, es gab ein paar Catches mit ein paar 20. Alles Big Plays. Aber die wenigsten hatten Multiple. Ein Hill mit 6 Catches auf 40 Yards, das ist für ihn nichts.
Letztes Jahr um diese Zeit hättest du bei Hill noch 6 für 100 gehabt. Oder für 120 genau. Sogar. Und nicht 6 für 40.
Kelce genauso. Kelce, da hättest du mindestens mal 2 tiefe Bomben erwartet, dass der seine 70, 80 Yards in dem Spiel macht.
Beziehungsweise auch viele Yards after Catch. So, das haben wir ja auch sehr gut unterbunden. Ja, er hat einen Touchdown. Ja, er hat auch Catches gehabt in der Mitte. Aber wir konnten ihn sofort stoppen. Und das war viel wichtiger. So, und wir waren wirklich, das war dieser Paradebeispiel in der zweiten Halbzeit, der Ben Butler Break. Ja, wir lassen Gewinne zu, aber wir brechen nicht ein und verhindern den Touchdown. Und so haben wir es gespielt. Und da muss man sagen, die Chiefs hatten in der Offense keine Strafen oder eklatante Strafen, die sie wirklich außerhalb der Position gebracht hat. Das Spiel für die Chiefs hat die Defense verloren, nicht die Offense. Wer 31 Punkte macht, der hat seinen Job erfüllt. Immer noch. Ja, okay. KC's Offense hat seinen Job erfüllt. Ja, sie hätten besser sein können, aber du darfst dann eben halt als Defense nicht so viel zulassen. Und die Niederlage von Kansas City hat die Defense verursacht und nicht die Offense. So, die Offense hat vielleicht zu viel Feuer in der ersten Halbzeit verpulvert. Aber Chapeau an Amarumo. So, gutes Adjustment zur Halbzeit.
Ja, bin ich voll bei dir. Ja, ja, die Chiefs, die hätten einen Touchdown in der zweiten Hälfte machen müssen, um das Spiel zu entscheiden. Ich glaube, dann wäre bei uns auch die Luft raus gewesen. Da wären wir nicht mehr dran gekommen.
Es hätte der Zeitpunkt sein müssen. Wäre es beim Field Goal, wäre es da ein Touchdown gewesen. Das hätten wir geschafft. Wäre es aber direkt nach der Halbzeit gewesen. Sie hätten weiterhin diesen Two-Possession Lead gehabt. Das hätten wir wahrscheinlich über das ganze Spiel nicht geschafft. Da gebe ich dir recht. Aber hätten wir jetzt nochmal nach dem Field Goal Führungswechsel gehabt, nach dem letzten Field Goal von Kansas City, dann wäre es noch alles möglich gewesen.
Okay. Ja, wir haben es klar gesagt. Schluss endlich bei der Spielzeit von 0 steht 34-31 für Cincinnati. Spiel ist gewonnen. AFC North ist gewonnen. Playoffs sind sicher. Wer hätten das am Anfang von der Saison erwartet? Ja, wir können gerne mal, wir müssen ja, in die Folgen aus dem Sommer hören, was unsere Einschätzungen waren. Ich glaube, ich war so zwischen 7 bis 9 Siegen.
Ich glaube, ich auch. So, wir kratzen an dem Wildcat, aber haben eigentlich nichts damit zu tun. Das war meine Prediction. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass wir über die gesamte Saison gesehen auch immer noch nicht so weit sind. Wir haben aber gut performt in den letzten 3 Spielen. Mit einigen Aussetzern zwischendurch. Die uns dann auch am Ende auch verdient in die Playoffs einmarschiert lassen haben. Aber die Konstante für ein Playoff-Team, die sind wir nicht. Noch nicht. Aber wenn ich dann denke, dass selbst die Eagles wieder in den Playoffs sind und davon mal abgesehen, ne? Im Januar werden andere Gesetze geschrieben.
Ja, aber mal ganz im Ernst, ich fand, das sah gestern wie Playoff-Football aus.
Ja, du hast die zwei also auf die nächsten Jahre hast du wahrscheinlich die beiden spektakulärsten Offensiven der AFC gehabt. So, und du kannst davon ausgehen, dass die Bengals momentan vermutlich länger diese Offense beisammen halten können als die Chiefs. Weil wir haben noch Cap Space über. Kansas City nicht.
Ja. Ja, die Chiefs, die stecken ja schon einen riesen Brocken in die O-Line.
Genau. Was den Chiefs halt auch fehlt, das ist eine Speed-Offense. Ne? Du hast zwar den Contest-Catcher mit dem Tight-End, mit Travis Kelce, das ist auch vollkommen gut, aber es fehlt so dieser klassische Nummer-1-Receiver, der von der Körpersprache, vom Körper her groß, kräftig, der diese Duelle gewinnt. So mit Hartman und Hill, das sind sehr gute Receiver, keine Frage, aber das sind die Leute, die die Separation kreieren, zwar auch im Contest fangen können, aber nicht unbedingt am highest point.
Ja.
Und so eine Waffe fehlt Mahomes meiner Meinung nach noch.
Ja, vielleicht sehen wir es aber sogar noch mal diese Saison.
Ja, ich hoffe nicht. In Kansas wird es schwieriger.
Stimmt. Also, wie sicher ist denn der Number One und Two Seed? Oder, also Number One Seed haben sie ja eh verloren an die Titans. Aber der Number Two, wie sicher ist der denen denn?
Also, noch ist alles...
Die Chiefs haben jetzt 11 Siege. Wir haben 10. Gott, also wenn man überlegt, worüber wir gerade sprechen, hätten wir vor ein paar Monaten auch nicht erwartet.
Also,
die Chiefs können... Die Bills und die Patriots sind aber auch im Rennen noch.
Genau, also, es können, glaube ich... Ich glaube, Bills und Patriots könnten sogar raus sein aus dem Nummer One. Wenn... Es hängt ganz kritisch an. Also, selbst wir können mit einem ganz komischen Tiebreaker noch Nummer 1 kriegen, wenn wir diese Woche gewinnen. Dafür müssen, glaube ich, die Jets gewinnen und der gewinnen und die verlieren, damit der Strength of Schedule sich bei den anderen Teams jeweils verschiebt. Dann hätten wir durch den Tiebreaker noch eine bessere Position. Fakt ist, glaube ich, wenn die Chiefs und die Titans unter sich ausmachen, wer Nummer 1 ist. Wenn beide gewinnen, ist Tennessee ein First-Round-Bye-Team. Und wenn Tennessee verliert und die Chiefs gewinnen, dann... Das sind die Chiefs. Wenn die Chiefs verlieren und wir gewinnen, dann sind wir auf 2 und kriegen den Siebtplatzierten. Was die Colts sein könnten, was die Chargers sein könnten, was die Raiders sein könnten, was Pittsburgh sein kann. Und auch noch Baltimore. Also Baltimore wäre für mich persönlich am liebsten.
ich glaube, da wäre richtig, richtig viel Wut im Bauch. Es wäre zumindest...
Naja, also Baltimore wäre mir zwar am liebsten, aber ich sage am Ende lieber nicht Baltimore, weil die nehmen wir dann nach der Saison auf die gleiche Schulter und ein Triple, glaube ich, traue ich uns noch nicht zu.
Ja, und vor allem, wenn wir es gewinnen würden, oh ey, die nächsten 2 Spiele gegen die Ravens, die werden so ätzend.
Ja. Also vom Platz 4 oder Seed 4 bis... Ja. Bis Platz 1 ist alles drin. Gewinnen wir nächste Woche, sind wir auf jeden Fall auf Platz 3. Und haben bis zum Wildcard-Weekend oder haben das Wildcard-Weekend auf jeden Fall Heimrecht. Das kann mit der Division-Round, falls wir die Wildcard gewinnen sollten, sich komplett wieder ändern. Je nachdem, welches Team am höchsten gerankt ist und weiterkommt, hat natürlich Heimrecht und wenn Titans und Chiefs weiterkommen, werden die immer vor uns Heimrecht haben, egal in welchem Spiel wir gegen die spielen werden.
Ja.
Also Stand heute.
Ja, aber lassen wir uns das besprechen, wenn es soweit ist. Gucken wir mal nicht ganz so weit in Zukunft. Oder haben wir noch irgendwas zum wir hatten schon Weile keine Gewinner und Verlierer mehr. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Spiel, wo du tausende Gewinner hast. Nennen wir zwei, oder ja, wie du willst, die dir besonders ins Auge gestochen sind in dem Spiel.
Ich nehme keine außer Offense, weil die beiden Gewinner sind eigentlich klar. Also ich werde jetzt nichts zu Chase und zu Burrow sagen, das haben wir genug gemacht. Zum einen Shadoba Awuzie.
Oh ja.
Mörderspiel. Ich glaube, alle Tackles, die er angesetzt hatte, hat er getroffen. Hat kaum Yards zugelassen, keinen Touchdown zugelassen. Und geiles Spiel von ihm. Und ich möchte auch Eli Apple noch positiv erwähnen. Ja, er hat einen Touchdown zugelassen. Aber der Rest des Spiels war er da, wenn man ihn brauchte. Hat leider seinen Pick fallen lassen, kurz vor der Halbzeit. Aber war trotzdem ein gutes Spiel von ihm. So, und jetzt muss man mal so sehen, ich möchte das einfach nur erwähnen, wir haben Hilton geholt für wenig Geld. Wir haben Awuzie geholt für wenig Geld. Wir haben für ganz wenig Geld Apple bekommen. Und für die Leute, die William Jackson III immer noch hinterherhängen, der hat einen Monstervertrag bekommen und ich glaube, der hat gerade mal knapp über 50% der Spiele für Washington gemacht. Nur so nebenbei.
Ja. Kann also sagen, in der Offseason, obwohl wir da von vielen geißelt worden sind, im Nachhinein doch alles richtig gemacht. Auch wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt mal vergleichen, bin ich blöd?
William Jackson?
Nee, nicht William Jackson, sondern zu den Jets. Pass Rusher.
Ach, Carson. Lawson.
Carl Lawson, ja. Ja, genau, auch die Entscheidung. Ja, absolut richtig.
So, bei Lawson kommt natürlich viel Pech für Lawson hinzu. Das wünscht man ihm natürlich nicht. Und ich muss mich kurz korrigieren. Jackson hat 12 Spiele gemacht von 16. So.
Ja, okay. Das Team, da muss man eh mal gucken, was da noch ist. Ich meine, die hatten ja in der Franchise dieses Saison auch wieder eine Menge um die Ohren.
Ja, eigentlich siehst du als Cornerback immer sehr gut aus, wenn du eine starke Front hast. Und er sieht dieses Jahr überhaupt nicht stark aus. Und aber die auf jeden Fall, um wieder auf die Bänke zurückzukommen, wir haben drei Receiver, wir brauchen Verstärkung, keine Frage. Aber wir haben ein solides Gerüst, wenn unsere D-Line weiterhin so vernünftig Pass-Rush generiert und wir gucken, ob Apple nächstes Jahr noch bleiben wird oder einfach nur das Geld sieht. Aber es sollten ja nächstes Jahr eh ein paar Millionchen frei werden, denke ich.
Jetzt habe ich mal eine Idee. Was ist, wenn du Apple verlängerst, einen Vertrag gibst und das Geld bei Trey Waynes einsparst?
Bin ich sofort bei dir, das weißt du.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich es mal sage, aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Weil, ja, wie du schon sagst, das Tandem, Awuzie, Apple, absolut bombastisch.
Also das ist kein Top-5-Defense-Backfield, da dürft ihr uns nicht missverstehen, aber es tut seinen Job.
Ja, ich meine, so meine ich das auch. Also es sind nicht die Star-Cornerbacks der NFL, aber was sie in diesem System machen, und gerade Awuzie jetzt gestern, absolut starkes Spiel. Zu Apples Richtung wird kaum noch geworfen. Awuzie hält seinen Laden sauber, hat im letzten Spiel 10 Tackle gemacht, solo, als Cornerback. Absolut irre.
Genau, Apple hat ein Base Salary dieses Jahr von 1 Million, also das ist Veteran Minimum.
Ja, Logan Wilson hat sich auch zurückgemeldet, finde ich. Natürlich nicht wieder full of speed.
Ja, aber genau, das hast du gesehen. Also für mich war wohl noch schwach. Ja, er ist noch verletzt, keine Frage. Der ist noch nicht bei 100%. Man hat ihn jetzt den Vorzug vor Pratt gegeben, weil Pratt wahrscheinlich doch noch nicht ganz fit war von seiner Covid-Infektion.
Nee, genau. Pratt war noch, der hat nicht rechtzeitig freitesten können.
Doch, er wäre freigetestet gewesen, aber er wurde nicht aktiviert.
Ah, okay, verstehe. Ich hatte es verstanden, er konnte sich nicht freitesten. Alles klar.
Nee, er hat das Covid-Protokoll geklärt, aber er war noch nicht fit genug.
Ah, okay, alles. Okay, super, danke dir. Warte mal, dann, wenn du jetzt Defense zurecht beweihräuchert hast, dann müsste ich mich mal nach der Offense orientieren und die hast du mir eigentlich auch schon weggenommen. Ja, ist immer ganz, es gibt eigentlich keinen Weg an Burrow und Chase vorbei. Man kann bestimmt noch ein paar andere finden. Higgins hatte auch ein gutes Spiel. Mixon fand ich, hatte ein gutes Spiel. Aber ja, ey, Burrow, was, das sieht nach Madden auf Rookie aus, was der teilweise macht. 446 Yards, der hat jetzt in den letzten zwei Wochen fast 1000 Yards geworfen. Wie, 4 Touchdowns, 77% Completion Rate. Und das, obwohl er 4-mal gesackt und noch viel öfter gehittet wurde, also ja, umgehauen worden ist. Einfach unfazed, hat sich nichts anmerken lassen, immer weitergemacht. Und Chase, hast du die Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen? Wo Chase wird quasi gesagt, so, hey, du hast mehr Yards gemacht als Pat Mahomes. Also, nee, das stimmt nicht. Doch, doch, wirklich. So, was? Der konnte das selber nicht fassen. Und
als Pat Mahomes combined oder nur im Passing Yards?
Pat Mahomes Passing und Rushing, weiß ich gar nicht, was er gemacht hat. Rushing, ja, okay, doch, dann damit wäre es mehr. Der hat nochmal 25 Yards Rushing gemacht. Dann wäre es tatsächlich mehr, aber trotzdem. Dass ein Receiver mehr Receiving Yards hat als ein der gegnerische Quarterback Passing. Also, ja, als
das ja, vor allem, also wenn es so
wie heißen sie? Mahomes hat normalerweise viele Passing Yards.
Genau, so also wenn man jetzt wirklich so ein Nick Foles genommen hat, jetzt die letzten Jahre, oder sonstige Backup-Quarterbacks, die dann kurzfristig eingesprochen haben, Josh Johnson letzte Woche, das sind dann keine verwunderlichen Zahlen, aber dass du dann wirklich gegen einen der besten Quarterbacks der Liga, das ist schon eine Marke.
Ja, und auch 260 Passing Yards sind jetzt nichts, wo du halt irgendwie, keine Ahnung, so die Augen verdrehst oder dich wunderst, was da passiert ist. Das ist eine normale Zahl für einen Quarterback. Das ist absolut in Ordnung. Ja, aber das Spiel von Chase war halt einfach der Wahnsinn. Und hat ja auch ein paar Rekorde gebrochen jetzt. Bei den Bengals ist er der, hat jetzt die meisten Yards in einer Season. Er hat den Rekord gebrochen, den vorher Chad Johnson inne hatte. Ja, Chase hat auch an dem Abend einige Rekorde gebrochen, also sowohl Franchise als auch ligaweit. Franchise hatte die Single Season Yards Saison von Chad Johnson gebrochen mit seinen 1429. Und wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, jetzt in diesem Spiel, das war schon wichtig, weil das Spiel, was jetzt on top kommt, das ist ja dann quasi ein bisschen geschummelt, was so All-Time-Rekorde angeht. Da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Aber so haben wir quasi einen direkten Vergleich.
Genau.
NFL-weit hat er Most Passing TDs by Rookie und Most Receiving Yards by a Rookie-Rekorde gebrochen. Ich glaube, Yards wurde erst letztes Jahr aufgestellt von einem ehemaligen Teamkollegen von ihm.
Ja.
Genau.
Justin Jefferson, Minnesota Vikings Wide Receiver, der jetzt dieses Jahr auch einen neuen Rekord aufgestellt hat für die meisten Receiving Yards in den ersten zwei Jahren. ja.
Der hat nicht lang gehalten. Und ich weiß gar nicht, weißt du, wer die Touchdowns, also Rookie, inne hatte?
Ich weiß es nicht, aber auch Randy Moss, oder?
Bin ich mir nicht sicher.
Also würde mich nicht wundern, wenn es auch Randy Moss ist, aber auf jeden Fall hat er es geprobiert.
Ja, bevor wir es jetzt nachschauen, schreibt es uns auf jeden Fall mal Kommentare oder damit wir
wie auch immer
das hier nicht noch weiter in die Länge ziehen. Auf, wir sind hier schon über eine Stunde. ja. Was? Ja, eigentlich haben wir dann fast alles zu dem Spiel gesagt.
Ja, wir müssen noch sagen, Joey B. hat auch Dalton seine Rekorde gebrochen mit den meisten Touchdowns in einem Jahr.
Also stimmt,
in
danke.
In Team-Historie und meisten Passing Yards in einem Jahr. Und das auch wieder zum Vergleich, das hat er auch nach 16 Spielen geschafft und nicht nach 17. So, und das ist ihm halt auch mal eine wichtige Marke.
Genau. Ja, und Burrow, weil du es gerade ansprichst, war mic'd up. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich im Laufe der Woche noch mal ein paar geile Einblicke zu sehen, was Joe so auf dem Platz von sich gibt oder am Spielfeldrand. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf.
Du bist ja auch ein Schnitzel.
Was? Paniert? Ja, ja, ich dusche regelmäßig. Okay, komm, gehen wir mal zum nächsten Spiel gegen die Browns. Und eigentlich wird es jetzt so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Weil die Browns spielen ja eigentlich erst heute Abend.
Richtig, hat Monday Night, ne? Wir nehmen am Montag nach dem Spiel auf, genau. Und wir wissen jetzt genau, wie ist die Motivation. Die Browns sind gestern rausgeflogen, wurden eliminiert aus dem Playoff-Rennen. Hatten wir auch schon erwähnt. Also wir können euch jetzt hier noch nicht irgendwie sagen, was wir erwarten. Natürlich ist das Battle of Ohio. Das wird nochmal zusätzlich motivieren. Aber die Frage ist, wen sehen wir dann wirklich bis zum Ende? Gibt es da noch eher welche dievenhaften Aktionen? Da sind ja, dieses Team ist ja untereinander auch momentan nicht ganz so grün, wie es scheint. Zumindest als Außenstehender betrachtet. Und es gehen ja schon die ersten Gerüchte rum, welche Spieler weg sein könnten. Also so Jarvis Landry zum Beispiel wird schon mit einem Cut gerechnet im Januar, im Februar und so weiter und so weiter. Der Head Coach wird ziemlich sicher im Sattel sitzen. Das ist nicht sein Verlust dieses Jahr, diese Saison. Und ja, vielleicht spielen wir auch das letzte Mal gegen Baker im Mayfield. Man weiß es nicht.
Ja, die Browns spielen ja, also, wie wir schon gesagt haben, heute Nacht gegen die Steelers, Division Game. Dürfte auch wahrscheinlich intensiv werden für die. Die sind in Pittsburgh. Big Ben hat dort sein letztes Spiel. Höchstwahrscheinlich, hat er selbst gesagt. Ich denke mal, Big Ben wird sich gegen einen Divisionsrivalen, die er lange in der Tasche hatte, nichts nehmen lassen. Der wird alles geben. Die Browns werden, ich denke nicht, dass sie sich von einem Big Ben und einem Steelers in ihrer Form auseinandernehmen lassen. Also, es würde mich wundern, wenn es ein einseitiges Spiel werden würde in irgendeine Richtung. Also, ich denke, die prügeln sich ganz schön. Mal gucken, was von den Browns dann übrig bleibt für uns am Sonntag.
Vielleicht haben sich Rudolf und Miles Garrett ja noch was zu sagen.
Oh Gott. Ist dann die Halbzeitshow.
Die Halbzeitshow, ja.
Bitte macht's wie beim Wrestling. Gibt jedem ein Mikrofon, dann stehen sie so auf dem Logo bei der 50-Yard-Line, beleidigen sich gegenseitig und dann schmeißt irgendein Anzugträger in den Klappstuhl zu.
Wäre auf jeden Fall witzig.
Ich weiß nicht. Ja, also das ist die eine Variable. Die andere, wie du schon gesagt hast, was können wir denn von den Browns dann überhaupt noch erwarten, unabhängig jetzt vom Spiel gegen die Steelers? Ja, die Playoffs sind gelaufen, das war eigentlich der Anspruch. Man ist so ein bisschen auch mit dem Anspruch hier in die Saison gegangen. Man will
halt noch wieder als Geheimfavorit.
Die Division. Genau, man will auf die Division kämpfen. So, ja, genau, Geheimfavorit. Die sind ja auch schon von vielen Seiten ins Super Bowl geschrieben worden. Die Saison ein bisschen implodiert. Fast zu viel gesagt. 7-8 stehen sie bisher. Sie können noch eine Winning Season kriegen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwem in dem Gebäude wirklich noch viel bedeutet.
Vom Spielern her.
Ja, Spieler, aber Mayfield ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Gerade seitdem Odell ja weggeekelt worden ist oder er sich rausgeekelt hat, man weiß nicht, was da genau gelaufen ist, aber sie sind wahrscheinlich beide froh, dass sie sich los sind. Da ging es ja richtig los mit den Problemen bei den Browns und konnten nie richtig eine Spur finden.
Nee, die hatten dieses Jahr auch eine solche Saison. Also man muss Baker auch mal in Schutz nehmen. Er ist verletzt das ganze Jahr über schon an der Schulter. Sein bestes Spiel der Saison hatte das Hinspiel gegen uns, wo wir auf dem Höhenflug waren, dachten, wir sind unbesiegbar. Also so den Eindruck hatte man. Und haben dann auch verdient auf die Fresse bekommen. Und aber Baker spielt das ganze Jahr über schon nicht gut. Cleveland ist auch, glaube ich, für einen Quarterback kein leichtes Pflaster, auch für jemanden, der vom Selbstvertrauen so gut ist wie Baker, das darf man ja auch nicht mal vergessen. Der hat ein gutes Selbstvertrauen gehabt die letzten 3 Jahre. Und ja, Cleveland ist kein einfaches Pflaster. So, dass die Fans sind hungrig nach so einer langen Durststrecke und der Erwartungsdruck ist natürlich auch sehr groß. Das Team ist gut, keine Frage. Die O-Line ist top. Die Running Backs sind top, wenn sie fit sind. Die Defense Line Front ist auch top, ne, mit Myles Garrett und Clowney, und die Interior Line ist auch nicht schlecht. Dann hast du mit Denzel Ward für mich einen Top 3 Cornerback. Also das Team ist an sich, wenn es fit ist, ist es auf jeden Fall ein Super Bowl Contender. So.
Auf dem Papier aber.
Ja, klar, aber.
Und mehr aber auch nicht, finde ich. Ja, weil irgendwie, ja, du kannst dir richtig gute Spieler zusammensuchen, aber du merkst es ja, es hat gefühlt zu keiner Zeit dieses Jahr irgendwann mal harmoniert. Ja, Mayfield ist verletzt, natürlich limitiert das. Aber der Kader ist stark genug, dass er das irgendwie tragen können sollte. Und wenn
Eigentlich
du mal
müsste.
guckst, ja, sie haben hier gegen Teams gewonnen, die teilweise auch nicht unbedingt die stärksten waren. Ich meine, lass uns mal zurückgehen. Packers verloren, Raiders verloren. Gegen die Ravens haben sie dann mal gewonnen. Die Woche davor oder die 2 Wochen davor, da war diese Bye-Week dazwischen, hatten sie verloren. Gegen die Lions gewonnen, Patriots verloren. Gegen uns war der letzte Sieg, der wirklich ein Ausrufezeichen hinten dran hatte.
Das war deren Statement des Jahres.
Genau. Und danach, das waren, um in das Erinnerung zu rufen, die haben uns 41-16 geschlagen. Danach, in der Woche drauf haben sie 45 Punkte von Patriots eingeschenkt bekommen. Und danach, was haben sie denn gemacht? Sie haben 13 Punkte, 10, 24 Punkte, 14, 22. Ja, mal gucken, was sie gegen die Steelers heute machen. Aber wenn sie da nicht ganz anders auftreten, sehe ich keinen Grund, wieso du vor den Browns Angst haben solltest. Klar, auf dem Papier, starkes Team. Aber auf dem Platz, ja,
Nein, also sie hatten auch viele
ich.
kleine Verletzungen, das darf man jetzt auch nicht vernachlässigen, wenn man auf die Saison betrachtet, aber im Vergleich nichts, das was Baltimore hatte und
Genau, weil Baltimore, das war ja, das war ja Sodom und Gomorra, das, was da alles passiert ist. Also, dass sie noch so einen Rekord hinbekommen haben, ziehe ich einen Hut vor.
Ja, auch gestern das Spiel gegen die Rams bei Baltimore. Also wer mit der Rumpf-Defense, ja, da sind einige zurückgekommen, aber auch immer noch eine der stärksten Offensiven der Liga, mit den Rams in Schach halten kann und zum 19-20-Sieg nur bringt. Hut ab.
Ja, deswegen, da respektiere ich, aber also die Browns haben das nicht. Ja, die haben auch Scheiß am Fuß, wir kennen es. würde ich aber von dem Team trotzdem mehr erwarten. Aber gut, ist ein solchen Jahr. Wir werden sehen, was da in der Zukunft draus wird, ob das nochmal ein Umbau wird, ob das nochmal ein richtiger Rebuild wird oder ob die irgendwas anders aufziehen. Da bin ich mal gespannt, wohin die Reise mit den Browns geht. Und wie du schon sagst, Mayfield. Ja, das ist halt jetzt die Entscheidung, die sie treffen wollen, müssen. Ist Mayfield noch der, mit dem sie weitergehen? Oder glauben sie nicht mehr dran?
Das wird die Frage der Fragen sein.
Mayfield ist für mich ein NFL-Quarterback, auf jeden Fall, ohne jede Frage. Aber ob das in Cleveland noch geht. Wie du schon sagtest, die haben quasi so eine Art wie ein Heiland gefunden, gesucht, über Jahrzehnte hinweg eigentlich. Und dann kam Mayfield, hat tatsächlich eine Winning Season hingelegt, hat sie in die Playoffs.
Er ist auch der beste Quarterback, den sie in den letzten 20 Jahren hatten. Das darf man ja auch nicht mal schlecht reden.
Absolut. Absolut. Gebe ich dir vollkommen recht.
So, aber bei vielen ist es einfach, wie bei fast jedem anderen Spieler auch, du brauchst das richtige System für ihn. So, ich glaube, sein bestes Jahr war seine halbe Rookie-Season unter den Coordinator, wie hieß er noch, der sein Headcoach wurde, Freddy Kitchens. Das war sein bestes, das war spielerisch sein bestes Jahr. So, er hat einfache Sachen bekommen, einfache Reads, einfache Plays. Und das ist dann wahrscheinlich auch, wo dir ein Mayfield sehr viel gibt und nicht so dieses auf Run-basierte, Play-Action-basierte Offense-Pass-Game, was Stefanski hat. Es ist nur eine Vermutung. Also zu 100% kann man es nicht sagen. Fakt ist natürlich, was ein Mayfield auch natürlich wurmt, ist, er hat noch keinen neuen Vertrag. So, und er war der First-Round-Pick. Er war nicht der schlechteste. Und er hat noch keinen neuen Vertrag. Ein Jonathan Allen hat schon seinen neuen Vertrag. Bei Lamar Jackson war mir persönlich, habe ich schon vermutet, dass er dieses Jahr noch keinen kriegt, weil er natürlich auch sehr hoch spekuliert. Der wird jetzt in dieser Offseason relativ klein sein und dann nächstes Jahr wieder gefährlich sein. Aber Mayfield wird so einer sein. Er hat noch keinen Vertrag, keine Zusage. Ich weiß noch nicht mal wirklich, wie weit die Verhandlungen sind. Da dringt ja auch kaum was nach außen durch. Aber das kann einem schon belasten.
Ja, klar. Ich meine, wir sehen es ja selbst bei uns. Ich meine, Bates ist ja auch nicht mehr der von einem Jahr.
Ja.
Ja, und wenn Mayfield aber sein gesundes Selbstbewusstsein weiter in Verhandlungen natürlich auch vor sich trägt und sagt, ich möchte hier wie der Franchise-Träger bezahlt werden und die Browns sagen, wir wissen nicht, ob du der Franchise-Träger bist, dann gut möglich, dass wir nächstes Jahr jemand anders in Cleveland starten sehen.
Richtig. Also Fakt ist, Mayfield ist auf jeden Fall nächstes Jahr noch Quarterback, zumindest vertraglich gesehen, der Quarterback der Browns. Er geht dann in sein fünftes Jahr mit seinem Option Year. Und wenn man sich nicht einigen kann, entweder streikt Mayfield sich raus oder zum Trade oder sagt sich, ich verdiene mal eben die 10, 15 Millionen einfach so und sitze auf der Bank. Das wird man dann nächstes Jahr sehen. Auf jeden Fall für dieses Jahr ist der Nährwert Mayfield gegessen.
Ja, aber lassen wir uns mal wenigstens mal so grob einschätzen, dass uns mal sportlich erwarten könnte. So rein offensiv von den Browns erwarte ich, dass sie wieder so ein Run-Game aufziehen, dass sie da versuchen, uns mit Chubb die Bälle einfach um die Ohren zu jagen, beziehungsweise so durch die Mitte zu schicken. Chubb hat ja eigentlich diese Saison keiner so richtig gestoppt bekommen. Ich meine, wir haben eine ziemlich gute Run-Defense.
Bitte? Er hat sich selbst durch seine Verletzung dieses Jahr hat er sich selber viel gestoppt, sagen wir es mal so.
Genau. Aber wenn er gespielt hat und gesund war, hatten eigentlich kaum wer aufhalten können. Chubb gegen unsere Run-Defense, wem vertraust du denn da?
Es kommt drauf an. Erstens, ist Logan Wilson wirklich schon bei 100% und ist Jermaine Pratt wieder da? Das kommt noch so, weil du hast gesehen, Wir haben es gegen die Chiefs nicht geschafft. Gut, wir haben uns auch zu sehr auf den Pass verlassen, versucht zu verteidigen. Wir haben die Löcher nicht gestopft bekommen. Grundsätzlich sind, denke ich, wir sind auf dem gleichen Level. Mal wird eine Lücke sein für einen längeren Lauf. Mal wird eine Lücke sein, um den Lauf an der Loss oder dahinter zu stoppen. Das wird man sehen. Unser Ziel muss es sein, die Drives kurz zu halten. Wir dürfen irgendwie keinen 75-Yard-Drive bekommen, wo dann irgendwie 60% Läufe sind und 40% Pässe. Damit die D-Line auch Luft hat, breathen kann, Breezer nehmen kann. Und wir müssen versuchen, wirklich die Drives kurz zu halten. Das ja. sollte unser Ziel sein. Und wenn es dann jemand langer Touchdown dabei rausspringt, Haken hinter, weiter geht's. Aber die Drives kurz halten, unsere Offense aufs Feld bringen, sodass die schnellst punkten können. Und ja, das sollte das Ziel
ja.
sein.
Ja, aber wir müssen auf jeden Fall, also das, ja, ich bin gar nicht böse, wenn wir mal so 4, 5, 6, 7 Yards Laufe zulassen, wenn wir dafür kein Big Play zulassen. Dann den Tausch nehme ich. Was vielleicht ein Problem werden könnte, ist, wenn wir hier früh in Führung gehen und es knapp bleibt, dass er uns im Intermediate Pass Game eben Probleme bereiten. Gerade mit den Ausfällen auf Linebacker, gerade mit Mayfield auf Quarterback. Da hast du ja auch zum Beispiel Donovan Peoples-Jones, der in der Mitte vom Feld für die ganz gefährlich sein kann. Landry ohnehin, dafür ist er bekannt. Aber auch zum Beispiel Austin Hooper hat ja auch schon im Hinspiel uns ein paar Mal wehtun können.
Njoku ist auch einer dabei, der immer wieder eigentlich gut ist. Bloß einfach nicht mehr
die... Vor allem gegen uns.
Ja, aber nicht mehr die Rolle hat halt. Ne? Das ist halt so. Und ja, wenn auch wenn Kareem Hunt fit ist, ei.
Mhm, genau. Ja, deswegen, ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, absichtlich zurückliegen ist dämlich und das macht niemand. Obwohl uns das vielleicht eine Aufholjagd würde, uns vielleicht sogar entgegenkommen von der Spielweise her. Aber ich glaube, wenn du möglichst früh irgendwie mit zwei Scores vorne gehst, dann ist eine sehr hohe Chance, dass du die komplett verbrennst, dass du mit 40 Punkten nach Hause gehst. Im letzten Spiel einer verschenkten Season in einem Team, das ohnehin schon so, ja, seine Probleme hatte dieses Jahr, sagen wir es mal so. Wenn du da im ersten Viertel 14-0 oder 10-0 vorne liegst, dann können sich die Schleusentore öffnen.
Ja, das stimmt.
Ja,
eigentlich haben wir nichts mehr, ne?
Wir können noch mal kurz über die Defense von den Browns sprechen. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht so viel gesagt. Ja, ich meine, die Namen kennen wir alle. Ich meine, Garrett und Clowney, die sind ja allein schon schlimm genug auszusprechen. Also, dass man gegen sie spielen muss, sozusagen. Ich kann heute nicht reden. Miles Garrett und Jadeveon Clowney sind schlimm genug, dass man gegen sie spielen muss. Sind Gamewrecker, gerade Garrett. Und da habe ich ein bisschen Bauchweh mit, bin ich ganz ehrlich. Vor allem, weil ich den beiden auch zutraue, dass sie trotzdem Gas geben. Die wollen trotzdem ihre Incentives erreichen. Die sind ja auch noch längerfristig, glaube ich, sogar dort gebunden.
Ja, also Miles Garrett hat die Offseason ja erst gerade seinen Vertrag unterschrieben.
Genau, und ich, ja, das gegen, sagen wir mal, jetzt angeschlagenes Tackle-Team bei uns, das könnte hässlich werden. Deswegen, wir werden den Ball nicht so halten können, glaube ich, wie jetzt gegen Kansas City. Wenn wir hätten damit Chris Jones ja auch unsere Probleme. Aber Chris Jones ist halt dann doch kein Miles Garrett und Clowney.
Ja. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen früh. Wir wissen nicht, wer spielt, ob jetzt noch doch leider Verletzte dazukommen oder nicht. Oder was genau passiert.
Covid-Protokoll.
Genau, Covid-Protokoll. Das wird sich durch das Monday Night bei den Browns auch noch so ein bisschen hin und her verschieben. Wollen wir dann zum Tippen kommen?
Können wir gerne machen. Wobei, es kannst du heute fast auswürfeln.
Ja. Also gut, dann fange ich an. Ich sage, wir gehen 5-1 aus der Division mit einem 30-28.
Ach komm, hör doch mal auf mit knappen Spielen. ich weiß nicht warum, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das zu einem Avalanche wäre, zu Lawinensieg. Gibt es das Wort im Deutschen? Ich bin so neben der Spur heute. Ich tippe auf 38-12.
Zwei Field Goals, ein Touchdown und ein verkackte Two-Point-Conversion. Alles klar.
Ja, keine Ahnung. Das waren irgendwie die Zahlen, die mir gerade spontan in den Sinn gekommen sind. Ich könnte sie dir nicht mehr wiederholen gerade.
Alles klar. Gut. Ja.
Ich sag doch Kaffeesatz lesen.
Ja, genau. Aber mehr können wir heute auch nicht kaputt machen.
Hey, klau nicht meine Sprüche. Ja, sorry, dass das jetzt vielleicht mit den Browns ein bisschen schwammig war, aber ich hoffe, ihr könnt es uns nachsehen. Komplett in die Zukunft schauen können wir nicht. Und so eine zweite Folge später in der Woche wird bei uns zeitlich leider nichts. Ja. Feiern wir weiterhin dieses geile Spiel, die geile Woche. Endlich wieder eine verlängerte Season. Noch eine Pflichtaufgabe, die vor uns steht, in der Regular. Und dann
heißt es Do or Die.
Dann geht die richtige Spannung los. Ja, danke nochmal fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anträge habt, schickt uns eine Nachricht, schickt uns einen Post, Kommentar, Tweet, wie auch immer. German Jungles findet uns Facebook, Twitter, das war's, glaube ich.
Jo.
Sorry, wir sind nicht die Social Medianer. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall Feedback hören. Und ja, Playoffs. Wir schnuppern schon mal. Aber gucken wir erst mal. Macht überhaupt keinen Sinn. Komm, wir hören jetzt auf.
Genau.
Also, nochmal. Danke fürs Reinhören. Good fight. Good night.
Hooday und fuck the Steelers.
Hooday.